Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chemie kennt keine Liga, dem HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Mein Name ist Julius Lukas, ich bin Host dieses Podcasts. Mit mir sind Fabian Wölfling und Chris Kitsche, beide HFC-Sportreporter der Mitteldeutschen Zeitung. Fabian ist auch Sportchef der Mitteldeutschen Zeitung.
Es ist gut, dass du das immer noch sagst.
Ja, man muss das ja auch dazu sagen. Genau, also wir haben wieder viel auf dem Zettel. Heute ist Montag, der meiner Rechnung nach 24.11. Korrigiert mich, wenn das nicht stimmt.
Ein Monat ist Weihnachten.
In einem Monat ist Weihnachten.
Hast du schon Geschenke für uns?
Ah, so sieht's aus. Ich habe zumindest schon mal so ein bisschen auf eine Liste was draufgeschrieben.
Das ist gut.
Aber ich kenne ja auch Leute, die sich...
Ich wünsche mir nur eins.
Den HFC ganz oben.
HFC-Siege.
Achso, den HFC ganz oben, den kann man sich nicht mehr wünschen. Das würde nämlich nichts werden. Ja. Die Lage ist da aussichtslos, jedenfalls mit der Spitze bis Weihnachten. So, also was machen wir heute? Wir gucken natürlich so ein bisschen auf die letzten beiden Spiele zurück, das Auf und Ab des HFC, was sich in den beiden letzten Spielen ja ganz gut beschreibt. Dann, was machen wir noch? Sagt mir mal.
Naja, wir haben natürlich mit die Wiederauferstehung im Paradies, um es mal biblisch zu sagen.
Oh ja, das ist natürlich ein sehr schönes
natürlich
Bild.
Das,
dann noch Fanaktionen, genau, und noch so ein bisschen Spielersachen am Ende.
Kleinen Ausblick.
Ich glaube, wir erklären im Großen, wie es jetzt zu dieser Wiederbelebung kam, weil damit hat ja kaum noch einer gerechnet.
Jetzt erklär's aber nicht gleich schon.
Ja. Cliffhanger.
Wie so. Kam es dazu?
Jetzt werden wir mal ernst.
Jetzt müssen wir wieder hier ernst werden. Ich habe vorher schon gesagt, ich habe so ein Gefühl gehabt, dass wir die letzten Folgen immer besprochen haben, ob Schröder noch Trainer ist bei der nächsten Folge oder nicht. Er hat irgendwie das Talent, sich in diesem Trainersessel auf der Trainerbank zu halten. Weil irgendwie immer so knapp dran, so wie so ein Seiltänzer, der immer knapp runterfällt, aber er bleibt drin. Er ist Stand heute noch Trainer und da wird sich wahrscheinlich erstmal nichts ändern. Wie lief diese Wiederauferstehung aus eurer Sicht gegen Jena? Wie waren vor allem vorher die Bedingungen davor, also vor allem das Turbinenspiel?
Ja, vielleicht um den Punkt kurz noch aufzugreifen, der Vorteil ist natürlich, dass er auch relativ viel Kredit genießt beim HFC. Manch anderer wäre vielleicht schon schneller rausgeschmissen worden. Warum das so ist, haben wir ja, glaube ich, schon in der letzten Folge ausführlich erläutert. Ja, es gab ja diese Krisensitzung, wo der Trainer Robert Schröder zeigen musste, wie er denn die Wende hinkriegen will. Und da hat er anscheinend dann überzeugt. Zumindest war dann danach die Aussage, er bleibt Trainer. Und ja, so auch die Aussage, er soll jetzt auf jeden Fall, eigentlich wollen wir gerne bis zum Winter, dass er jetzt mal zeigt, dass er die Wende hinkriegt. Also, dass wir dann nicht nächste Woche wieder eine Krisensitzung haben müssen. Dann kam ein Pokalspiel bei Turbine Halle.
Wie viel Ligist?
Achtligist, was mit grauenvoll, glaube ich, recht gut zusammengefasst ist.
Wir haben es gezeigt im Stream.
Ja, es war ein Augengenuss. Also Turbine hat es gut gemacht. Kompliment an die Jungs
vom Felsen. Ich glaube sogar noch Siebtligist, also Landesliga. Ist ja.
Ja, auf jeden Fall.
Siebtligist, stimmt. Ja, Chris hat richtig
gesagt. Etwas entfernt von Halle, vom HFC.
Ja, und... danach gab es dann auch noch ein Interview mit Robert Schröder bei den Kollegen vom NDR, wo er noch sehr angefasst war, wo es ihm nicht gelungen ist, sich noch irgendwie rechtzeitig so einmal, dreimal tief durchzuatmen, sondern hat einfach mal den ganzen Frust ausgekübelt, weil er da wohl auch beleidigt worden ist, teilweise von den Zuschauerrängen. Und hat dann unter anderem gesagt, jedes Trainingsspiel ist besser als das, was wir heute gezeigt haben. Und er kann sich es langsam auch nicht mehr selber erklären. Das sind so Aussagen.
Das ist ja eigentlich immer so ein Punkt, wo man eigentlich dann sagt, es ist mit dem Trainer vorbei, wenn er selber schon so ratlos wirkt. Ja, wenn er noch also nicht mal mehr irgendwie Ansatzpunkte hat, wo er was machen kann.
Also nach Berlin, dem 0:1 in Berlin, hat er schon mal sehr getroffen gewirkt. Ja. Danach war es aber eigentlich wieder besser. Und da hat man ja auch nach Babelsberg so ein bisschen gedacht, ja, okay, war die erste Halbzeit war Mist, aber die zweite Halbzeit war ja dann eine Reaktion wieder da. War ja auch wieder so. Dann, wo man denkt, jetzt schon wieder alles zu spät, wenn sie jetzt so weiterspielen, haben sie sich wieder aufgerafft und dann kommt so ein Turbinespiel und dann denkst du, also das kann nicht euer Ernst sein. Also letztendlich 1-0 gewonnen, übrigens vielleicht noch der Vollständigkeit halber. Ja. Man ist weitergekommen, aber das ist auch alles. Und dann denkt man schon, wie soll das jetzt bei Jena, die jedes Heimspiel gewonnen haben, die formstärkste Mannschaft der Liga sind, wie soll das jetzt werden?
Im Paradies.
Im Paradies und dann spielen sie auf einmal die besten 90 Minuten der Saison. Vielleicht die Nachspielzeit war da nicht ganz ideal, aber ja, es war eine ganz andere HFC-Mannschaft, die Körpersprache war anders, die Zweikämpfe wurden viel besser geführt, die Laufwege waren viel besser, man hat auch tatsächlich Fußball gespielt, was ja auch manchmal nicht zu sehen war in dieser Saison schon und ja, man saß staunend davor.
Also man muss ja auch sagen, man könnte ja dann doch sagen, so ratlos Schröder jetzt nach dem Turbinespiel dann wirkte, wo er es ja auch selbst gesagt hat, er hat dann Sachen gefunden, wie er es anscheinend doch irgendwie Angriffspunkte, wie er was ändern kann, sodass dann so eine Leistung möglich ist.
Ja, was man ihm jetzt wirklich nicht vorwerfen kann, dass er in den letzten Wochen nicht einiges versucht hat, auch taktisch die Wende herbeizuführen. Also hat er auch mal auf 3 zentrale Mittelfeldspieler gesetzt, also wirklich viel versucht. Diesmal war eben die Variante, Jan Löhmannsröben spielt auf der 6er-Position vor der Abwehr, hat ja bisher immer in der Innenverteidigung gespielt. Ja, und dafür hattest du Halili und Schmiedemann in der Viererkette nur in der Innenverteidigung. Und ja, man muss sagen, diesmal war es wirklich der goldene Kniff, weil Löhmannsröben sehr gut in diese Rolle schnell reingefunden, wirklich sehr präsent, hat viele Diagonalbälle gespielt. Also er ist ja Trainer, Robert Schröder hat nach dem Spiel gesagt, ja, ein bisschen so ein Freigeist, den man da von der Leine gelassen hat. Also viele Diagonalbälle auch auf die Außen. Wühlt da überall rum auf dem Platz. Das hat sich sofort bemerkbar gemacht, diese Umstellung. Wie gesagt, der goldene Kniff diesmal.
Diese taktische Sache, das hatten wir ja eigentlich letzte Woche besprochen, vor 2 Wochen, oder? Das ist auch mal taktisch da was.
Na, ich glaube, sind ja 2 Sachen. Er hat quasi taktisch, ist er wieder zu dem zurückgegangen, was eigentlich am Anfang funktioniert hat. Also er hat nicht mehr Dreierkette gespielt oder irgendwie, sondern hat wieder auf die Viererkette gebaut. Gleich können wir auch noch über die einzelnen Personalien sprechen. Dann diese Löhmannsröme, die hat er ja in der zweiten Halbzeit gegen Babelsberg, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann schon mal so angetestet. Und da lief es ja auch schon deutlich besser als in die erste Halbzeit.
Also auf jeden Fall war Löhmannsröme da sehr aktiv.
Ja. Im Mittelfeld, also das passt halt auch ganz gut jetzt tatsächlich zu Löhmannsröme, der letztes Jahr ja in der Innenverteidigung richtig gut war über lange Strecken. Aber jetzt in dieser Saison hat man dann oft gesehen, dass er doch Probleme hat, da mit schnellen Außenbahnspielern dann mal im 1 gegen 1 mithalten zu können. Und da im Mittelfeld ist er dann natürlich, da fällt das nicht so auf. Dann war so Stierlin sein Bodyguard so ein bisschen, der die Wege da drumherum gemacht hat. Und er konnte halt wirklich, was er richtig gut kann, was er eigentlich schon seit seiner Karriere macht. Also da erinnere ich mich an diverse Spiele, ob es jetzt für Kaiserslautern war oder auch mal für Jena damals noch, da hat er ja auch mal gespielt. Wo war der eigentlich nicht? Dass der halt wirklich gute Pässe in die Tiefe spielen kann und auch mutig ist. Und was ja manchmal so ein bisschen auch abgegangen ist, in den letzten Spielen, dass sich dann auch keiner mehr so richtig getraut hat, mal irgendwie dann auch mal einen Pass in die Tiefe zu spielen. Das hat er natürlich gemacht und war da auch wirklich mit der Binde am Arm so einer, der da für das Ganze gestanden hat, was so Körpersprache, was Ausstrahlung ausgehen, was ja auch teilweise einfach in diesen Spielen zum Beispiel in Berlin völlig gefehlt hat, wo es irgendwie leblos wirkte und irgendwie sie alle angeguckt haben. Das war halt gar nicht so. Die haben bei gefühlt jeder Gelegenheit, da haben sie erstmal alle sich abgeklatscht und hier die Brust an Brust und wir sind da und wir machen. Und das war halt schon ein ganz anderer Auftritt, auch einfach rein ab von taktischen und so, dass man einfach gezeigt hat, wir wollen hier was zeigen. Wir sind der HFC.
Wisst ihr, ob es da mannschaftsintern noch irgendwie was gab, dass die sich
da irgendwie... Es gab diverse Runden. Es gab, kann vielleicht Chris noch erzählen, er hat mit Sven Müller gesprochen, der da so ein bisschen Einblicke gegeben hat.
Genau, das hat er auf der Pressekonferenz auch erzählt, dass das war nach dem Turbine-Spiel unter der Woche, dass die Mannschaft zusammengekommen ist. Er hat jetzt nicht genau gesagt, wer denn jetzt gesprochen hat. Es war eine freie Aussprache. Das heißt, jeder konnte mal sagen, wie er sich gerade fühlt, was gerade Sachstand ist. Und ja, hat ja scheinbar geholfen. Müller hat sich auch nochmal für den Trainer da ausgesprochen. Löhmannsröhm auch vor dem Spiel in Jena. Und ja, da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch gleich drauf, wenn wir jetzt über das Tor sprechen.
Na, vorher mal noch die Verteidigung, weil das ist ja eine interessante Mischung, zumal ein Name fehlt.
Ja, Niklas Landgraf, kurzfristig ausgefallen. Denkt man erst, der Kapitän fehlt. Oh, wie? Aber Landi wird es mir verzeihen, weil der kann sich, glaube ich, auch ganz gut einschätzen. War halt einfach seit Wochen nicht das, was er eigentlich kann. Und wir reden leider schon ziemlich lange darüber, dass es nicht der Landgraf ist, den man eigentlich in der dritten Liga immer kannte. Einfach grundsolide, sehr gut.
Extrem konstant, ja.
Konstant. Also dem wurde er einfach in letzter Zeit nicht gerecht. War auch einer, der dafür gesorgt hat, dass in dieser Abwehr immer wieder Tempoprobleme waren. Im 1 gegen 1, da hat er auch so seine Problemchen gehabt. Und jetzt hat er gefehlt, dann hat Langhammer, der 19-Jährige, gespielt, der im Sommer so kam, auch als Antwort auf Linksverteidiger. Und dann hat Schröder doch lieber auf den erfahrenen Landgraf gebaut und hat das richtig gut gemacht. Also der hat da wirklich seinen Mann dann auch mal gestanden, hat den Lenkfort dann auch mal abgeräumt, als der ihm vorher so eine mitgeben wollte, hat er gesagt, so nicht, mit mir, also von Jena, dem Angreifer Lenkfort, hier mit dem Wuschelkopf. Und da war halt auch die ganze Viererkette, wo wir immer gesagt haben, das ist so eine Schwäche, hat man zum Beispiel ja gegen Lok Leipzig in dem Spiel ganz deutlich gesehen, dass die so ein bisschen aufgefressen haben dann mit Tempo. war halt nicht mehr so angreifbar, was die Geschwindigkeit angeht, weil Hauptmann ist sehr schnell, Halili ist sehr schnell, Schmiedemann ist sehr schnell und Langhammer ist auch sehr schnell. Also das hat gut funktioniert und da ja, hat er, glaube ich, mit dieser Viererkette und auch mit Löhmanns-Röhm in der neuen Rolle hat Schröder vielleicht so zwei Sachen gefunden, die jetzt nicht nur in dem einen Spiel funktioniert haben oder wo man auch so ein bisschen Hoffnung draus ziehen kann, dass das jetzt vielleicht sich fortsetzt gegen Eilenburg und BFC und Magdeburg, also die drei Spiele da bis Weihnachten, dass man dann jetzt auch die Ergebnisse liefert, die jetzt in Jena dann am Ende doch nicht ganz so waren, wie es eigentlich dem Spielverlauf vielleicht auch.
Absolut, wir wollen da nicht zu euphorisch sein.
Es war am Ende ja nur ein Unentschieden.
Ja, genau. Dann kommen wir aber erstmal noch zum Tor von Chris, gerade schon angesprochen. Wir haben einen neuen Goalgetter, einen Spitzenstürmer, oder? Also jetzt nochmal getroffen, Malik Fakhro.
Genau, der hat ja wirklich jetzt drei der letzten drei Tore des HFC geschossen, also gegen Babelsberg auch zwei Tore. Ja, es war so ein bisschen, glaube ich, Marius Hauptmann, Befreiungsschlag, dann Julian Damelang nimmt den auf rechts wirklich ganz stark auch mit, das muss man auch mal sagen. Ja, und dann passt er nach innen auf Malik Fakhro, der lupft sich den Ball so mit dem Rücken zum Tor, dreht sich links in den Winkel rein. Ja, dem scheint gerade vieles zu gelingen, fragt man ja auch so, wird jetzt bald Vater, beflügelt das dann, aber ja, auch schon auf der Länderspielreise für den Libanon getroffen.
Gegen Brunei, wir wiederholen das
genau. Nochmal. Absolutes Traumtor. Und das kann man auf der Insta-Seite vom Libanon sehen. Also ein Lupfer aus 30 Metern.
Also wenn irgendjemand mal in seinem Leben die Insta-Seite vom Fußballverband des Libanons besuchen wollte, dann ist jetzt genau die Möglichkeit.
Jawohl.
Sehr gut.
Die Szene des Abends kam aber fast danach. Ja, Malik Fakhro rennt zu Robert Schröder, jubelt mit ihm oder umarmt ihn, jubelt mit ihm gemeinsam die ganze Mannschaft, kommt zum Trainer. Also da wollte die Mannschaft auch nochmal so ein Zeichen setzen, wir stehen hinter dem Trainer. Malik Fakhro hat danach auch im Interview gesagt, der macht eine überragende Arbeit. Wir sind letztendlich für das, was auf dem Platz passiert, verantwortlich, er stellt uns super ein. Ja, und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, Löhmanns-Röhm und Müller haben auch ja eben keinen Zweifel daran gelassen, dass das Innenverhältnis dann stimmt. Schröder hat auch danach gesagt, ja, man sagt sich in der Kabine dann schon mal ehrlich die Meinung, aber das ist alles ja ein auf sachlicher Ebene, was eben verkehrt läuft, was verbessert werden muss. Also das Innenverhältnis.
Also der Klassiker bei einer Trainerentlassung, er hat die Mannschaft verloren, der haut beim HFC erstmal nicht hin.
Ich sag mal, es hat sich ja noch kein Profi, glaube ich, bisher hingestellt und gesagt, ja, der Trainer ist eine Wurst, schmeiß den bitte raus.
Das auch mal was. Aber ich halte das schon für
glaubwürdig. Aber auf Folge dessen, was dann die Mannschaft gezeigt hat gegen Jena, weil das ist ja das, was mehr zählt als jedes Wort. Letztendlich kann man auf jeden Fall festhalten, dass die jetzt nicht wollen, dass Schröder rausgeschmissen wird. Also sonst hättest du anders gespielt und ich glaube, wenn man da jetzt in Jena sich bei dem großen, einem der großen Rivalen in dieser Liga hätte irgendwie mit 3-0 wegfrühstücken lassen.
Dann wäre es das gewesen.
Ich glaube schon, trotz allem Vertrauen und wir wollen.
So kam es ja nicht, aber gewonnen haben sie trotzdem nicht. Jetzt haben die so toll gespielt, aber irgendwie bleibt es dann lange beim 1-0 und dann passiert das, was dann leider manchmal passiert in der Nachspielzeit.
Das Wieso? Ist, ja, vielleicht gehen wir noch ein bisschen kurz davor. Du hattest in der zweiten Halbzeit auch wirklich ein paar Umschaltsituationen, die du besser ausspielen kannst. Ich denke da auch so ein bisschen an Serhat Pollard, der ja leider in den letzten Wochen so ein bisschen seiner Form hinterherläuft. Mhm. Ja, da auch in manchen Aktionen dann zu umständlich. Also da war schon mehr drin. Malik Fakhro hat auch kurz vor der Pause das 2-0 verpasst. Da auch nochmal, kommt er vorm Tor zum Abschluss, muss er eigentlich auch das 2-0 machen. Also das ist so ein bisschen das Aber in dem Spiel. Und ja, das Gegentor, Joscha Wosch wurde eingewechselt, kann die Flanke nicht verhindert, geht da ein bisschen nicht konsequent genug hin und dann in der Mitte entwischt Fritz dann, glaube ich, Halili war es, den er entwischt und dann hast du da das 1-1.
Die eine kleine Unkonzentriertheit, die es dann am Ende macht, ja. Das ist natürlich irgendwie schade, weil so ein Sieg wäre natürlich, auf der anderen Seite, habt ihr ja schon gesagt, dass das Spiel an sich beflügelt ja wahrscheinlich allein schon, weil es einfach gut war und weil es einfach mal wieder ein anderer HFC war, als man ihn die Wochen davor gesehen hat. Soweit zum Spiel oder habt ihr noch irgendwas aus dem Spiel?
Nö, also muss man sagen, jetzt ja an Joscha Wosch, glaube ich, kann man tatsächlich langsam so ein bisschen verzweifeln fast schon. Also es tut einem ja so ein bisschen leid, weil man immer irgendwo auch das Talent sieht, aber das war jetzt wieder unglücklich und generell war so ein bisschen ja, der Eindruck, dass das eine sehr gute Leistung von der ersten Elf war und dann aber die, die reingekommen sind, konnten dann nicht mehr noch so diesen entscheidenden letzten Push setzen, um es dann entweder 2-0 zu stellen oder dann halt das Ding irgendwie nach Hause zu bringen, wo man auch so ein bisschen sagen kann, ja, in der Breite, was ja auch damit zu tun hat, dass immer wieder Leute ja mit Problemchen zu tun haben, die da vielleicht eben auch noch dafür sorgen würden, dass sie selber in der Startelf spielen oder halt ja ein, zwei von denen, die jetzt Startelf gespielt haben, sozusagen die ersten Wechseloptionen wären. Also ein Bocabaro zum Beispiel, der hat ja seit diesem Aufprall da gegen Chemie Leipzig, hat er irgendwie dauerhaft zu tun. Fabrice Hartmann ist wieder ausgefallen, da ist jetzt wieder mit neuen Behandlungen, versuchen sie jetzt da irgendwie auf den Grund zu gehen, aber was so zu hören ist, es wird wahrscheinlich diese Saison, also dieses Jahr, nicht diese Saison, Vorsicht, dieses Jahr könnte es schwierig sein, dass er nochmal spielt in den letzten drei Spielen. Also es sind ja auch immer wie so, da war so ein bisschen Erkältungswelle, aber ja, das war so ein bisschen, was dann auch aufgefallen ist, fand ich so gegen Jena, dass die erste Elf richtig, richtig gut funktioniert hat. Auch Sead Polat, ja offensiv ein bisschen unglücklich, aber auch da nicht abgefallen ist, da hat auch Meter gemacht und gekämpft und getan. Dann bei den Einwechslern war da so ein bisschen Bruch drin, hatte ich das Gefühl. Was dann nochmal so.
Ja, aber das mag schon alles sein, aber damit haben ja auch andere Mannschaften zu kämpfen, das ist ja immer so. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon über Wintertransfers reden wollen, aber das geht ja in die Richtung, dass da irgendwie was getan werden müsste oder dass man darüber nachdenken sollte.
Ja. Das Wintertransfer ist ja dann auch nochmal eine Frage des Geldes und des Trainers. Ja, es gäbe sicher noch Ideen, wo man was machen kann, aber es sind auch so ein, zwei, wo ich dann eher sage, in Richtung nächsten Sommer vielleicht, wo man dann gucken muss.
Mit wem mit unserer alten These, diese Saison ist eh schon abgehakt.
Naja, letztendlich muss man sagen, man hat jetzt in Jena das beste Saisonspiel gemacht, aber Lok, die ja dann tatsächlich mal verloren hatten, haben dann wieder gezeigt, okay, naja, das wirft uns nicht um, haben Greifswald sehr souverän 3-0 geschlagen. 3-0, ja. Die sind jetzt 15 Punkte vor. Also
und jetzt, ja, nee, darüber müssen wir uns keine Gedanken mehr machen.
Das Thema ist jetzt die Frage, ist das, was da in Jena zu sehen war, ist das nachhaltig mit Schröder? Also funktioniert das jetzt so weiter? Und wenn das so ist, wie können wir das so aufbauen, dass wir halt zur nächsten Saison dann voll da sind?
Aber für mich ist die Antwort ja anscheinend ja. Aus Sicht der Verantwortlichen beim HFC ist die Antwort ja. Das kann jetzt nicht allein nur daran liegen, dass sie sich noch einen Trainer leisten wollen, sondern die sagen, das sieht für uns so aus, dass wir das jetzt erstmal weitermachen wollen, weil jetzt, also ja, keine Ahnung, jetzt man kann ja nicht immer von Spiel zu Spiel gucken, oder? Also man kann jetzt nicht sagen, jetzt wenn sie gegen Einburg nochmal unentschieden spielen, dann schmeißt man jetzt raus, wäre ja auch irgendwann dann
üblich. Ja, wahrscheinlich nicht, aber aus der Phase sind wir, glaube ich, noch nicht raus. Also es war halt jetzt ein Unentschieden, wenn du jetzt gegen Einburg im Heimspiel irgendwie 0-3 verlierst.
Ja, okay.
Also der Kredit ist jetzt nicht besonders groß. Also da waren ja die entsprechenden Aussagen von Daniel Mayer auch da. Also man muss ja sagen, sie haben ja viel Geduld. Wie gesagt, wir haben es ja erklärt, woran das auch liegt. Aber da waren ja auch am Ende dann auch so Aussagen da, wie wir brauchen Ergebnisse und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir die Wende hinkriegen. Also die sind jetzt auch, da muss man jetzt nicht groß zwischen den Zeilen lesen, was das heißt, dass jetzt so viel jetzt bei den Ergebnissen nicht mehr schieflaufen darf. Aber ich habe ja, wie wir ja letzte Folge sehr ausführlich besprochen haben, wir haben schon für das Kontra, für die Trennung quasi mich ausgesprochen, weil ich es nicht mehr für möglich gehalten hatte und fühlte mich dann nach Turbine auch bestätigt, weil ich sagte, das ist ja so eine Dynamik, die ist, ja, verstärkt sich immer mehr selber und ich stehe jetzt ja sozusagen auch ein bisschen lügengestraft da und würde mich natürlich freuen, wenn es so weitergeht, wenn sie jetzt auch mal Eilenburg einfach weghauen, weil ich ihn ja auch schätze, Robert Schröder als Mensch, und ich Trainerwechsel grundsätzlich immer doof finde, aber es muss sich jetzt halt auch erstmal zeigen, wie viel Substanz das
da hat. Das muss ich verstetigen, aber zumindest überrascht der HFC ja dann ab und zu mal. Das ist doch auch was Schönes, das ist auch eine Eigenschaft, die man positiv hervorheben kann.
Er hat aber dich zum überrascht. Ja, leider auch im Negativen. Also
Turbine war ja auch im Negativen.
Deutlich in eine negative Richtung.
Absolut, absolut. Noch eine kleine Sache, nur dass wir es mal erwähnt haben. Es gab noch so ein kleines Scharmützel am Rande des Spiels gegen Jena am Ende. Da hatte sich Robert Schröder sehr aufgeregt. Du hast das beobachtet. Was war da los?
Also das war in der Mixzone wirklich vielleicht 2-3 Minuten nach dem Spiel. Ja, es konnte jetzt nicht ganz aufgeklärt werden, was genau vorgefallen ist, aber ja, ich habe nur den Wortlaut gehört, ja, muss ich mich da so beleidigen lassen, oder ja, da fiel ein Wort mit W am Anfang, dass das wohl, so wurde Schröder wohl bezeichnet. Also ja, da ist er wirklich auf 180 gewesen, war jetzt nicht ganz klar, waren das Jena-Fans, waren das Jena-Verantwortliche.
Auf jeden Fall. Muss man sagen, Robert Schröder wurde in Erfurt geboren.
Ja, genau. Er hat gesagt, dann auf der PK hat er gesagt, ist klar, ich bin Erfurter, komme hier als HFC-Trainer. Ist klar, dass man da nicht mit Rosen überschüttet wird. Ja, es war ein netter Austausch. Aber ich wollte nochmal auch sagen, ja, weil du gesagt hast, Ja, jetzt muss es so weitergehen. Also nochmal klar, welchen Anspruch jetzt Robert Schröder formuliert hat. Also er hat gesagt, man darf jetzt sich nicht davon beweihräuchern lassen, das muss jetzt der Standard sein. Und das hat auch Jan Löhmanns Rüben gesagt. Also das Spiel in Jena, das muss der Maßstab sein.
Das ist das, was man vom HFC vor dieser Saison definitiv erwartet hat und was sie die ersten 6 Spiele auch gezeigt haben. Und dann passierte irgendwas, wo wir nicht wissen, im Endeffekt nicht hundertprozentig wissen, was da passiert ist, aber irgendwie hat die Mannschaft dann einen anderen Weg eingeschlagen. Und klar, das ist eigentlich das, was ja auch alle in der Liga vom HFC erwartet haben, solche Leistungen auf diesem Niveau. Genau. Okay, dann, wir haben es schon anklingen lassen, Ausblick ist, wir haben noch die Fanaktion, die müssen wir natürlich auch noch mit reinnehmen.
Ja. Du bist so stark mit deinem Skript unterwegs.
Ja, also vielleicht kann ich
brauche eher das Skript, ja. Ich muss dazu sagen, das Zettel ist sehr voll geschrieben, ja. Das hat Chris vorbereitet, vielen Dank Chris, aber das macht es immer ein bisschen schwierig, weil man dann keine so Stichpunkte hat, so Stichpunkten kann ich besser mit umgehen, aber es sind fettgedruckte Überschriften.
Die wir vorhin im Vorgespräch vor ungefähr 10 Minuten.
Naja, mein Gott, man hat ja auch andere Sachen, heute hat es geschneit, und so, hat ja auch andere Sachen schön. Im Kopf.
Die Weihnachtsmärkte machen.
Also Fanaktion, die ersten, lass uns 13 Minuten.
12 Minuten. Genau, da kann ich.
13. Bis Minute 13. Also
in Minute 13, in Spielminute 13 sind die HFC-Fans erst
12:01.
In den Block gekommen. Warum zusätzlich zu diesen bundesweiten Aktionen, also das gab es ja bundesweit, ja. Wegen dieser Innenministerkonferenz, die es im Dezember geben wird, wo eben ja, auf dem Tableau steht, ob es personalisierte Tickets, Gesichtsscannung, sowas, also alles Gräuel, was die Fans nicht wollen, ob sowas geben wird. Aber zusätzlich dazu haben die HFC-Fans noch eine andere Aktion gebracht oder auf anderem Wege protestiert. Also sind wirklich in den ersten 12 Minuten nicht im Block gewesen. Wogegen haben sie da protestiert? Ja, es gab eben eine Kontingentbegrenzung von 800 Tickets für die HFC-Fans wegen den Ausschreitungen vom letzten Mal. Ja, ich persönlich, das ist jetzt meine Meinung, also klar, immer diese Strafen fürs Kollektiv, nicht schön, aber du musst eben festhalten, die HFC-Fans und auch der Verein, die haben wenig bis gar nichts zur Aufklärung vom letzten Mal beigetragen. Und sich jetzt wieder so hinzustellen und zu beschweren, das Kollektiv wird bestraft, das finde ich dann ein Stück weit scheinheilig.
Sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen ähnlich. Die Sache mit den Innenministern, da verstehe ich den Protest total. Da bin ich auch bei vielen, vielen Punkten bei den Fans. Diese Strafe, wenn du halt davor der Mist gemacht hast, dann kriegst du halt den auf den Deckel und musst dann damit leben. Ich meine, 800 ist jetzt ärgerlich für viele Fans, weil Jena ist natürlich auch ein geiles Spiel, da wollen viele hin. Aber auf der anderen Seite verstehe ich das natürlich auch, dass die in Jena dann sagen, hier, ihr habt ja letztes Mal diverse Sachen gemacht, die so nicht vorgesehen sind. Also wollen wir diesmal das so ein bisschen eindämmen. Hat ja dann auch geklappt in dem Sinne, dass es jetzt keine Ausschreitung gab.
Ja, es gab ja dann auch auf Fotos zu sehen, dass dann die einige HFC-Fans dann auch noch so aufblasbare Handwerksgerätschaften, also so ein Schraubenzieher, so
die sie beim letzten Mal benutzt hatten.
Humor haben sie. Aber das zeigt ja dann auch schon so, also richtig große Reue und so. Also mir sich dann.
Na gut, das würde ich jetzt aber auch schon ein bisschen so unter
witzig. Ja, witzig, so ja, aber ich finde halt, dann darfst du dich halt wirklich nicht beschweren. Also,
nee, also beschweren, glaube ich, brauchen
jetzt,
sich nicht
einfach. Jetzt sage ich mal auch, jetzt mache ich mich auch mal unbeliebt. Also ich hätte es auch verstanden.
Zum ersten Mal hier.
Ich hätte es auch verstanden, wenn der NLV spätestens nach dem Chemie Leipzig-Spiel mal gesagt hätte, bei so einem Risikospiel dann lass
komplett
Gästeblock zu, fertig aus. Also.
Ja, wir hoffen nicht, dass es dazu kommt und wie gesagt, dass die Spiele mit allem, was so möglich ist und was erlaubt ist, das immer gerne, aber die anderen Sachen sollten sich einfach verkneifen und dann kommt es ja auch zu solchen Sperrungen nicht, beziehungsweise zu solchen Einschränkungen.
Vielleicht noch der kleine Abzweig. Wir wollten eigentlich auch vor Jena mit dem HFC-Vorstand sprechen über diese Randale-Thematik, nenne ich es mal. Das war eigentlich auch zugesichert. Letztendlich wollte man dann doch nur einen Fragenkatalog beantworten. Aufgrund der Komplexität des Themas, wie es hieß, und weil ja mehrere Leute da dann sich irgendwie einbringen müssten. Naja, ja, die Antworten waren dann dementsprechend, wie das dann oft so ist, wenn man nur schriftliche Fragen stellen kann, immer so ein bisschen ausweichen, so dazu sagen wir nichts oder das ist intern. Aber es waren trotzdem so ein, zwei interessante Sachen dabei, zum Beispiel man vertraut auf die Mehrheit der eigenen Fans, war so eine Formulierung. Was heißt, man vertraut nicht auf alle. Was ja auch so ein bisschen zeigt, dass man anerkennt, dass es da durchaus Problempersonen gibt. Und hat unter anderem auch gesagt, dass natürlich diese Strafen, die jetzt sich aus Jena und Chemie auf über 50.000 summieren, dass die schon das sportliche Tagesgeschäft natürlich beeinflussen. Also wenn wir jetzt über sowas wie Wintertransfers sprechen.
Das wäre ein Wintertransfer.
Oder auch Trainingslager, ja.
Oder zum Beispiel vielleicht ins Trainingslager fahren. Also das schlägt dann schon ins Kontor. Und dass man auch anerkennt, dass es schon ein Image-Schaden ist, den man irgendwie versucht zu korrigieren, wie dann, das war dann wieder sehr oberflächlich, so Dialogformate, aus denen man irgendwelche Erkenntnisse gewonnen hat. Aber welche Erkenntnisse hat man natürlich dann auch nicht mitgeteilt. Also es war in der welche Kommunikation.
Dialogformate mit Fans?
Mit Fans anscheinend.
Gab's das, ja?
So wurde sowas gesagt. Hätte man gerne nachgefragt, war dann vom Verein nicht gewollt. Deswegen bleiben die Aussagen so ein bisschen schwammig, was ich finde jetzt in der Außenwirkung, dann kann jetzt jeder auch wieder so überlegen, was das an Aussage
oder nicht,
wie ernst man das nimmt.
Genau, das ist ja dann so ein bisschen, dass man möchte es am besten sich gar nicht so dazu äußern und vielleicht auch gar nicht so viel damit beschäftigen.
Ja, so wirkt es zumindest. Ich sag mal, bei den HFC-Fans ist jetzt, glaube ich, schon zu erwarten, dass da jetzt erstmal in nächster Zeit nichts passiert, weil die, glaube ich, nicht selber eine Blocksperre haben wollen bei ihrem Heimspiel.
Genau, das ist ja angedroht.
Die Bewährung ist ja. Deswegen war das jetzt in Jena auch nicht so überraschend, dass es da jetzt nicht gleich wieder irgendwie explodiert, aber wir werden es sehen.
Ich würde mich auch anmelden für eine Reportage aus dem Stadion beim nächsten HFC-Heimspiel, wo mit vielen Gästefans zu rechnen ist, die auch nicht unbedingt dem HFC wohlgesonnen sind. Und da möchte ich mal mit den Kontrollen mitmachen. Einfach mal so mitlaufen mit so Leuten, die da kontrollieren und so. Weil alle, die das sehen, die mit Fußball nicht so viel zu tun haben, sagen, wie kriegen die das denn da überhaupt rein? Wie können die da irgendwie von Böller bis Pyro bis, keine Ahnung was, Raketen oder sonst irgendwas, wie kriegen die das alles ins Stadion? Das fragen sich alle Menschen.
Ich habe mal gehört, man kann das auch in.
Ja, wir wissen das alle, aber.
Den Körperteil transportieren.
Ja, na gut. Naja. Alles nicht besonders schön.
Gegen Eilenburg wird es, glaube ich, auch ruhig bleiben.
Eilenburg. Ich habe persönlich ein Eilenburg-Trauma. Ein Trauma, wollte ich sagen. Ein Eilenburg-Trauma. Ich habe das Gefühl, gegen Eilenburg geht immer alles schief. Aber es stimmt wahrscheinlich statistisch gar nicht so. Wie blickt ihr auf das Spiel
jetzt? Wir haben ja den geschickten Zug gemacht, wenn man sie nicht besiegen kann. Dann kauf sie einfach auf.
Ja, stimmt.
Haben alles weggekauft. Sascha Prüfer geholt im Sommer. Die Nemesis ist jetzt quasi im eigenen Haus. Aber Eilenburg ist auch in nicht besonders guter Form. Vorletzter.
Das muss ja nichts bedeuten.
Aber ja, ich bin eigentlich jetzt nach dem Spiel, vielleicht werde ich jetzt wieder andersrum lügen gestraft. Aber das, wenn man jetzt das alles, was positiv funktioniert hat, wenn Malik Fakhro vielleicht also Stand heute Montag ist er immer noch nicht Vater. Vielleicht kommt es heute Nacht.
Oh ja, das ist ja unsere exklusive Info. Stand Montag um 13 Uhr irgendwas.
Vielleicht kommt es heute Nacht, dann kann er schnell hinfahren, dann kann er Mittwoch wieder in Halle sein. Also vielleicht bitte nicht Freitag, dann kommen Malik Junior, das können wir nicht gebrauchen gerade.
Genau, wir brauchen jemanden, der die Tore macht.
Ja, dass er jetzt nämlich auch endlich mal so ein bisschen das erfüllt, wofür er ja im Sommer gekommen ist, wo alle gesagt haben, wie könnt ihr nur und unseren geliebten Jonas dafür gehen lassen. So die letzten Spiele konnte man jetzt so ein bisschen erahnen, was da vielleicht so
der Plan war,
wo es hingehen könnte.
Hat Liedfeld jetzt eigentlich getroffen wieder?
Die haben gar nicht gespielt.
Die spielen jetzt, glaube ich, erst unter der Woche.
Wenn denn das Klima es zulässt. Also eigentlich bin ich davon überzeugt, wenn man das so einigermaßen wieder auf den Platz kriegt, dann gibt es jetzt auch endlich mal wieder einen Sieg. Und dass wir dann nicht mehr sagen müssen, nur noch ein Sieg aus 10 Spielen, sondern sagen wir dann ein Sieg aus einem Spiel und dann.
Dann wird wieder neu gezählt.
Dann käme auswärts BFC, wo dann, wenn man rausguckt, wird vielleicht dann wieder schnell abgesagt und dann hatte man noch ein Heimspiel gegen Magdeburg. Also eigentlich sage ich so fürs Binnenklima und für schöne Weihnachten 3 Siege. Ich werde schon wieder so ein bisschen gierig, aber.
Ich wollte gerade sagen, du solltest vielleicht mal bei einer Meinung bleiben, dann wirst du nicht jede Folge wieder neue Lügen gestraft.
Ich sage nicht, die kommen so, sondern ich sage, das müsste jetzt eigentlich die Erwartungshaltung sein bei den Gegnern. Da ist jetzt auch kein Kracher dabei und jetzt musst du einfach sagen, wenn wir so eine Leistung gegen Jena gezeigt haben, dann müssen wir jetzt auch mal die Punkte holen. Nicht mit Blick auf Lok, aber dass du zumindest sagst, wir schwimmen dann irgendwo bei Zwickau, Erfurt mit, dass wir zumindest so bei den 3 sind und dann vielleicht kann man sich dann noch so ein bisschen was ausmalen, wenn jetzt vielleicht irgendwo Jena oder Lok, so dass man es noch ein bisschen, aber dass man zumindest jetzt nicht da in diesen gefilden 6-7 rumschwimmt.
Ich habe ja gestern in meiner Analyse gestern geschrieben, ja, der Alltag bringt dann die Wahrheit zu Tage. Das muss ich jetzt, und Eilenburg ist reiner Regionalliga-Alltag, da muss ich jetzt zeigen, ob sich das verstetigt. Also ich würde sagen, das Spiel ist nicht minder wichtig als jetzt das Jena-Spiel. Also
es gibt immer 3 Punkte.
Fast wichtiger. Ja, ich bin noch immer so leicht skeptisch, ob du da nicht doch in der ersten Halbzeit deinen Dosenöffner brauchst. Das Selbstvertrauen ist noch nicht so ganz da. Aber ich hoffe natürlich auch, dass das jetzt in eine überzeugende Richtung geht.
Wer darf sich angucken von euch?
Ich werde mir dieses Highlight-Spiel natürlich nicht entgehen lassen.
Wahnsinn. Dann wünsche ich dir viel Freude dabei. Und wir sehen uns dann nach dem BFC-Spiel.
Wenn es denn stattfindet.
Wenn es denn stattfindet.
Ich hoffe auch auf positive Ergebnisse, weil eigentlich fände ich es ja ganz schön, wenn wir vor Weihnachten vielleicht nochmal einen Gast hätten. Und wenn, die Ergebnisse.
Ach, wir kriegen immer nur Gäste,
wenn. Das glaube ich nicht, aber.
Okay, naja, könnt ihr ja schon mal überlegen, wer da.
Aber eigentlich wird es immer wieder Zeit, oder? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr uns 5 Sterne gegeben
habt. Ihr müsst sowieso in die Kommentare schreiben.
Wer denn jetzt mal kommen sollte.
Genau. Wünscht euch mal jemanden. Ja. Wir machen alles möglich.
Aber nur für 5-Sterne-Bewertung darf man sich was wünschen.
Genau, nur für 5 Sterne. Das wird nur gezählt, der Wunsch. Okay, ich danke euch beiden und wir machen jetzt mal weiter mit dem, was sonst noch so was. Du schreibst noch was zu? Was ist Thema morgen?
Morgen wird erst nochmal der alte Mann Löhmannsröben und dann werden wir noch den jungen Mann
den jungen Mann
Langhammer in die Zeitung heben und dann wird die Nemesis, die im eigenen Haus ist, wahrscheinlich diese Woche uns auch noch was erzählen.
Ja, der muss verraten, wie man einen Bock knackt. Okay, ich danke euch und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.